Der rechte US-amerikanische Kommentator Michael Knowles sagte bei einer öffentlichen Veranstaltung vor einigen Wochen folgendes Zitat: Transgenderismus muss aus dem öffentlichen Leben vollständig ausradiert werden. Für diese menschenverachtende Aussage erntete er von den Anwesenden, darunter viele Trump-Fans, begeisterten Applaus. Es ist unübersehbar, dass die US-amerikanische Rechte derzeit massiv auf transfeindliche Kampagnen setzt. Dabei werden gezielt Ängste geschürt und Falschinformationen verbreitet. Aber wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass transfeindliche Narrative zu einem der wichtigsten Themen in Wahlkämpfen auf US-Bundesstaatsebene geworden sind? Welche Akteure treiben diese Kampagnen voran? Und wie wirkt sich die in einigen Bundesstaaten mittlerweile wirklich drastische juristische Einschränkung von Transrechten ganz konkret auf das Leben von Menschen und insbesondere auf Transkinder und ihre Familien aus? Genau darüber habe ich mit Annika Brockschmidt gesprochen. Sie ist Autorin des Buchs Amerikas Gotteskrieger und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der politischen Rechten in den USA. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Transfeindliche Kampagnen in den USA. Liebe Annika, ich freue mich unglaublich, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Du bist ja auch schon das zweite Mal dabei, als erster Gast sozusagen Premiere, wobei ich mir ja wünschen würde, wir müssten nicht ständig über die US-amerikanische Rechte sprechen.
Ja, der Anlass ist kein schöner, aber ich bin natürlich froh, wieder hier zu sein, auch wenn wir leider aus traurigem Anlass zusammenkommen.
Ich würde gern mit einem persönlichen Erlebnis einsteigen, das mich ziemlich beschäftigt hat und mir auch noch ziemlich lange schwer im Magen gelegen hat. Ich habe vor einigen Wochen einen Vortrag zum Thema Umgang mit Verschwörungsglauben bei einer ziemlich großen Konferenz im Süden von Deutschland gehalten. Und danach gab es eine Fragerunde. Und da ist eine Frau ans Mikro gekommen und hat ungefähr Folgendes gesagt. Ist es nicht auch ein Verschwörungsglaube, wenn Eltern ihre Kinder darin bestätigen, sie könnten ihr Geschlecht wechseln, womöglich sogar durch eine Hormonbehandlung? Ja, und meine Antwort, die fiel dann sehr eindeutig aus. Ich habe nämlich gesagt, ich fände das ziemlich schrecklich, wenn Transkinder nicht die State-of-the-art Unterstützung bekämen, die sie brauchen. Und das schließt natürlich eine medizinische Behandlung mit ein. Und hierzu muss man ja auch sagen, dass diverse Studien ein sehr erschütterndes Bild davon zeichnen, was passiert, wenn Hilfe verweigert wird. Die Suizidrate steigt nämlich enorm an. Und nachdem ich das gesagt habe, war erstmal so Stille, dann zum Glück Applaus, sehr lauter Applaus von vielen, aber nicht von allen. Und ich muss sagen, mich hat diese Frage ziemlich verstört und ich habe mich gefragt, woher kommt eigentlich diese Verleugnung wissenschaftlicher Erkenntnisse bei diesem Thema und welche Rolle spielen hier eigentlich Narrative, die derzeit von Politikern der Republikaner in den USA verbreitet werden? Kann man eigentlich sagen, da schwappt gerade so eine riesige Welle Transfeindlichkeit auch aus den USA hier herüber?
Ich glaube schon, dass man das sagen kann, vielleicht mit so einer kleinen Fußnote, dass es nicht alleine aus den USA kommt.
Klar, also Transfeindlichkeit gab es ja auch vorher hier schon.
Was Europa betrifft, ist vor allem Großbritannien schon seit Jahren ein Zentrum der Transfeindlichkeit, gerade weil dort auch etablierte Medien wie der Guardian oder die BBC, die man jetzt nicht als rechts einstufen würde, Transfeindlichkeit mainstreamen und dem eine Plattform geben. Aber, und da gehen wir bestimmt auch später noch drauf ein, auch diese Akteure, die innerhalb der EU Transfeindlichkeit in den Mainstream tragen, haben eben ganz enge Beziehungen zu den transfeindlichen Akteuren in den USA und deren Netzwerke. Und diese Erzählung, die diese Frau da auf der Konferenz quasi wiedergegeben hat, also dass Transsein eine Verschwörung beinhalte, also dass das irgendwie eine Trickserei sei und eine fixe Idee oder sogar eine Krankheit, das bringt uns auch letzten Endes direkt zum Kern von Transfeindlichkeit. Denn dahinter steckt oft der Glaube eben an eine Verschwörung, dass, und jetzt rede ich in ganz großen Anführungszeichen, geheime Eliten, die Translobby, das, also, ne, je nachdem, wie sehr jemand schon in diesem Verschwörungsglauben drin ist, gibt es dann unterschiedliche Betitelungen dieser geheimen Elite, dass die dafür sorgen würden, dass über soziale Ansteckung Kinder in Anführungszeichen mit Transgeschlechtlichkeit infiziert werden würden. Und da sind wir übrigens jetzt direkt schon in der NS-Sprache, ne? Also mit diesem Vokabular von Krankheit, von infizierten Körpern, die gereinigt werden müssen, bevor sie dem in Anführungszeichen Volkskörper Schaden anrichten können und so weiter. Also das ist der klassische Sündenbock-Mythos, dass marginalisierte Gruppen, dass es davon eben erstens zwar nicht viele gäbe, sie aber deswegen besonders gefährlich seien, weil sie angeblich über so viel Macht verfügen. Dieses Narrativ, also dass es hier eine geheime Verschwörung gibt von bösen Eliten, die versuchen, Kinder zu sexualisieren, die Erzählung ist ja nicht neu, ne? Also erstens ist es eine Variation der klassischen uralten antisemitischen Verschwörungserzählung und andererseits haben wir sie aber im Bereich besonders der amerikanischen Rechten in den letzten Jahrzehnten ganz besonders stark in Bezug auf Homosexualität gehört. Mhm. Und was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass eine Verschiebung stattfand, quasi in der Zielscheibe der amerikanischen Rechten. Denn auch wenn die Rechte das nicht gerne hört, die amerikanische Gesellschaft wird, was soziale Dinge angeht, liberaler, sie wird offener mit der Legalisierung von gleichgeschlechtlicher Ehe. Hat die amerikanische Rechte vor ein paar Jahren eine große Niederlage eingefahren. Und durch alle Altersgruppen hinweg, durch alle gesellschaftlichen Schichten hinweg, ist Homosexualität von einer großen Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner akzeptiert.
Also sogar unter Republikanern habe ich letztens gesehen, man muss ja sagen, mittlerweile, selbst in konservativen Kreisen, jeder kennt irgendjemanden und man merkt so, hoch, das sind ja ganz normale Leute.
Genau, der beste Weg dafür, Vorurteile abzubauen, ist jemanden zu treffen, der tatsächlich dieser Gruppe angehört. Und das ist ja auch was, was man teils dann auch unter republikanischen Politikern gesehen hat, dass welche, die eben extrem homophob waren, ich sage jetzt mal nicht unbedingt, dass sie jetzt dann plötzlich nicht mehr waren, aber als sich dann ihre Enkel geoutet haben, sie da zumindest nicht mehr so den Fokus öffentlich drauf gelegt haben. Und dadurch eignet sich das aber jetzt mal aus ganz zynisch politikstrategischer Sicht gesehen, dadurch eignen sich dann aber Homosexuelle, also man sprach ja vor allem über schwule Männer, ne? Also das ist ja so das ewige Narrativ gewesen, schwule Männer lauern euren Kindern auf und wollen die irgendwie sexuell missbrauchen.
Und dann auch diese Verbindung gemacht wurde zu Pädophilie, also ganz unsägliche Hetze, muss man ja auch ganz klar sagen.
Die ja auch bis zu uns geschwappt ist, ne? Ich glaube, es war Friedrich Merz, der in einem Interview, ich glaube, in Bezug auf Wovereit gesagt hat, er hätte ja nichts gegen Schwule, aber sobald es dann um Kinder ginge, dann wäre er dann raus, ne? Also diese Verbindung ist auch hier aufzutreffen, also diese Verleumdung, dass generell queere Menschen, dass die pädophil seien oder dass es mit Pädophilie in einen Topf geworfen wird. Aber das hat einen Grund, warum das gemacht wird. Denn es ist leider eine sehr effektive Strategie, weil es ist ja generell immer so bei rechten Propagandastrategien, dass es darum geht, quasi das andere zu verteufeln, eine andere Gruppe zur schuldigen Gruppe zu machen, auf die man materielle Missstände schieben kann, auf die man soziale Entwicklungen schieben kann, die einem nicht gefallen, weil sie dem eigenen Weltbild widersprechen. Und das sehen wir eben hier mit Transpersonen. Denn, und das, was ich jetzt sage, ist sehr zynisch, aber es ist tatsächlich eine deutlich effektivere Form der Hetze leider, für die amerikanische Rechte gegen Transpersonen zu hetzen, als gegen homosexuelle Menschen zu hetzen. Weil, ganz simpel, ich würde jetzt mal behaupten, dass je nachdem, wo man lebt, es eben nicht so ist, jeder kennt halt irgendjemanden, der schwul oder der lesbisch ist, sondern wie viele Leute haben eine Transperson im Freundeskreis? Ich würde sagen, es sind deutlich, deutlich weniger. Und damit ist diese Gruppe quasi klein genug, als dass man Hass gegen diese Gruppe schüren und dann instrumentalisieren kann für die eigenen Zwecke. Und diese Verbindung mit Pädophilie, die hier böswillig geschaffen wird, die dient natürlich dazu, das Ganze darzustellen, nicht als Angriff auf die Menschenrechte einer bestimmten Gruppe, sondern als Verteidigung. Das ist ja immer die rechte Strategie. Also wir müssen hier die Menschenrechte von Transmenschen beschränken oder noch weiter einschränken, weil wir die Frauen schützen müssen, die Kinder schützen müssen.
Was ich ja besonders erstaunlich finde, ist, dass Trans-Communities in rechten Milieus gerne als eine Art, ja, so neumodischer Trend geframed wird. So nach dem Motto, die Zeiten sind so verkommen, die Gesellschaft ist so degeneriert und jetzt gibt es plötzlich Menschen, die offen trans leben. Und wenn wir uns mal die Geschichte anschauen, dann gibt es ja viele Kulturen, die einen sehr flexiblen Umgang mit Gender haben. Also ich habe vor kurzem mal so einen Artikel gelesen über Gruppen in den USA und da gab es eben unterschiedliche Stämme, die da unglaublich flexibel waren. Die hatten auch sehr viele unterschiedliche Wörter für unterschiedliche Geschlechter. Und auch im Westen ist das ja eigentlich auch kein neues Thema. Also zwischen 1919 und 1933 gab es zum Beispiel in Berlin das Institut für Sexualwissenschaft, gegründet von Magnus Hirschfeld. Dort wurde ganz wichtige Pionierarbeit geleistet, auch in Bezug auf medizinische Behandlungen zur Geschlechtsangleichung. Das ist also auch kein neues Thema. Warum ist das derart momentan anschlussfähig? Und würdest du vielleicht auch sagen, dass Religion gerade in den USA da eine große Rolle spielt? Also du hast es eben schon angesprochen, das Thema Kinder. Ich bin bei der Recherche auch auf so eine ziemlich unsägliche Publikation von der Heritage Foundation gestoßen mit dem reißerischen Titel How Big Tech Turns Kids Trans. Also auch so dieses Narrativ, soziale Medien.
TikTok macht die Kinder trans.
Genau.
Das ist im Übrigen eine Behauptung, die ja auch von etablierten Medien auch zumindest so behandelt wurde, als sei es quasi ein Argument in Good Faith. Es gab mehrere große Artikel in der New York Times dazu, die ganzen Kids, die gucken jetzt alle TikTok und dann werden die alle trans, weil das so cool ist. Das ist ja im Übrigen auch letzten Endes eine nur etwas intellektueller klingende Reproduktion dieses Narrativs der sozialen Ansteckung. Ne? Also ich mache das jetzt, weil meine Freundin macht das auch. Was natürlich total jeglicher Datengrundlage entbehrt und völlig an der harten Lebensrealität eines Kindes oder eines Jugendlichen, der oder die trans ist, vorbeigeht. Natürlich ist Transsein kein Trend. Aber ich sage jetzt mal so, weil jüngere Generationen zum ersten Mal, anders als ältere, jetzt über das Vokabular überhaupt verfügen, um über Trans-Themen und über Transgeschlechtlichkeit zu sprechen, entsteht, wenn man jetzt als Journalist sehr suchfaul ist oder vielleicht schon mit einer transfeindlichen Grundeinstellung rangeht, entsteht bei uninformierten Menschen schnell der Eindruck, auf einmal werden diese Kinder alle trans. Das ist aber natürlich, wenn man sich das tatsächlich anguckt, zahlenmäßig nicht der Fall. Die Zahlen sind leicht gestiegen, aber eben einfach aus dem Grund, dass sich jetzt auch mehr Menschen trauen, sich zu outen. Es ist trotzdem immer noch eine sehr, sehr, sehr kleine Gruppe. Und ich glaube tatsächlich, dass die politische und die religiöse Rechte hier ein Thema gefunden hat, das sich sehr, sehr gut dazu eignet, ein Einfallstor zu öffnen in rechte Ideologien. Weil es ist ja nicht so, als gäbe es Transfeindlichkeit nur in der Rechten, sondern es gibt ja auch in bestimmten feministischen Räumen, die sich selber wahrscheinlich als links oder als progressiv bezeichnen würden und auch in der berühmten, ominösen bürgerlichen Mitte, von der ja viele ausgehen, dass sie frei von jedem Extremismus sei, was leider falsch ist, genug Leute, die hier auf diese Argumentation der politischen Rechten anspringen.
Glaubst du, das ist vielleicht auch so ein Einfallstor, um sehr konservative Geschlechtermodelle oder Rollenmodelle auch zu vermarkten?
Genau, und ich glaube, dass, das habe ich jetzt nämlich schon öfter gehört, als ich mit Kolleginnen und Kollegen, die auch zu dem Thema forschen, gesprochen habe und vor allem auch von Transmenschen, die selbst aktiv in der Öffentlichkeit stehen und für Transrechte eintreten. Was der Grund dafür ist, dass so viele Cis-Menschen, die sich irgendwie als liberal oder progressiv oder links sehen, warum die teilweise, wenn sie, ich sag jetzt mal, recht uninformiert sind, so extrem auf dieses Thema reagieren. Und ich glaube, das liegt daran, weil das Thema Transgeschlechtlichkeit an dieser irgendwie immer als, na das ist halt so, hingenommenen Grundannahme von der Binarität der Geschlechter. Es gibt nur Mann und Frau, alles ganz eindeutig, kein Spektrum nach der Geburt. Guck mal, was ist da zwischen den Beinen? Und das ist es dann, rüttelt. Und diese Binarität der Geschlechter, das ist was, was so tief in unserer Gesellschaft verwurzelt ist, dass es sich, glaube ich, für viele Menschen unheimlich anfühlt, wenn das plötzlich wackelt. Und dann ist man ganz schnell dabei, dass allein die Existenz dieser Personen, die ja Beweis dafür ist, dass es diese Binarität nicht gibt, dann führt die dazu, dass ich mir plötzlich Gedanken darüber machen muss, was ist eigentlich weiblich und männlich und was bedeutet das für mich persönlich? Und das ist, glaube ich, für viele Menschen unheimlich, weil sie sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben und weil sie vielleicht auch Angst vor den eigenen Antworten haben. Und das extrem Gefährliche an Transfeindlichkeit ist eben, wie, genau wie du gesagt hast, dass abgesehen davon, dass sie extrem gefährlich für Transmenschen ist, dass hier eine extrem so biologistische Weltsicht dahinter steckt. Heißt, wenn ich wie TERFs, also transexkludierende radikale Feministin, das ist die Abkürzung dafür, wenn ich Frauen darauf reduziere, eine Gebärmutter zu haben, reproduktionsfähig zu sein, Kinder haben zu können und so weiter, dann teilt man sich den Argumentationsausgangspunkt mit extrem Rechten, mit pronatalistischen, mit ethnozentrischen Strömungen, die auch der Meinung sind, dass Frauen dadurch definiert werden, dass sie bestimmten optischen Merkmalen entsprechen, dass Weiblichkeit, Frau sein Synonym ist mit der Fähigkeit, Kinder zu bekommen, Mutter zu sein. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass TERFs und Gruppen der religiösen Rechten eben ganz oft zusammenarbeiten, auch transnational zusammenarbeiten. Die Heritage Foundation marschiert da ganz vorne mit dabei. Und es ist natürlich auch so, dass dieser biologistische Reduktionismus natürlich auch ganz viele Cis-Frauen ausschließt. Ne? Also wenn ich sage, Frau ist, wer Kinder bekommen kann, wer eine Gebärmutter hat, ja, was ist mit Leuten, die Gebärmutterhalskrebs haben und denen die Gebärmutter entnommen wurde? Was ist mit Menschen, die keine Kinder kriegen können? Gerne wird auch gesagt von TERFs, ja, Frau ist, wer Menstruationsblutung hat. Okay, was ist mit Menopause? Also ne, das ist eine ganz verkürzte Weltsicht, die aber gleichzeitig in ihrer Vehemenz und in ihrem Argumentationsansatz eine Radikalisierungspipeline aufmacht und ein Einfallstor ist für eine rechte Ideologie, die auf demselben Grundbaustein aufbaut.
Aber würdest du nicht sagen, also gut, es gibt die Leute, die halt wirklich ideologisch da total drin sind, ne?
Ja.
Und ich würde aber tatsächlich vermuten, es gibt auch eine gar nicht so kleine Gruppe von Leuten, die vielleicht einfach uninformiert sind. Ja. Und da fällt diese Saat dann auf einen ganz fruchtbaren Boden. Also bei mir war es so, dass ich mir nie so viele Gedanken vor einigen Jahren gemacht habe, wie eigentlich die Situation von Transkindern ist. Und ich muss sagen, dass was bei mir ziemlich viel fundamental verändert hat, war eine ganz einfache Dokumentation über ein Transkind. Da wurde ein Transkind ein halbes Jahr lang begleitet. Ich meine, viele Menschen haben ja vielleicht so diesen ersten Eindruck, so, naja, also ne, wirklich eine Therapie mit Hormonblockern, das ist eine krasse Entscheidung. Kann ein Kind überhaupt diese Entscheidung treffen? Und ich muss sagen, nachdem ich diese Dokumentation gesehen habe und auch gesehen habe, wie glücklich dieses Kind war, diesen Schritt zu gehen. Ne? Und du kannst in der Dokumentation natürlich viel schneiden, viel vielleicht auch anders darstellen. Aber ich hatte diesen Eindruck, dass die Entscheidung für dieses Kind, obwohl es so jung war, total klar war. Eigentlich schon von klein auf. Und das hat meinen Blick total verändert. Und seitdem, wenn ich mit Leuten über das Thema spreche, empfehle ich diese Dokumentation.
Ich glaube, du hast völlig recht. Das ist auch mein Eindruck, ist natürlich jetzt rein anekdotisch, aber der deckt sich zumindest auch mit dem, was man jetzt beispielsweise ja auch in den Midterms gesehen hat. Ne? Also ich glaube tatsächlich nicht, dass diese Anti-Trans-Gesetze, dass die sonderlich beliebt sind. Also da gibt es momentan, scheint es in den USA zumindest so zu sein, keine Mehrheiten für. Das hält die Republikaner trotzdem nicht davon ab, weiter drauf einzudreschen. Aber es gibt ein massives Problem, und das ist auch ein großes Medienproblem, nicht nur in den USA, sondern vor allem auch hier. Ich habe schon ganz oft aus dem Bekannten- und Freundeskreis, also wirklich so oft, dass es mir aufgefallen ist, vor allem so im letzten Jahr, immer wieder auch von Leuten, wo ich das nicht erwartet hätte, gehört, ja, aber ist es nicht so das? Und dann wurde halt irgendein rechtes Märchen quasi wiederholt. Das aber, und das ist eben der Trick dabei, nicht direkt als rechte Erzählung, glaube ich, zu erkennen ist, wenn man sich eben nicht mit dem Thema auskennt. Und deswegen ist es so ein gefundenes Fressen für die Rechte, weil man sich das fehlende Wissen von Leuten, weil sich eben, glaube ich, wirklich ganz viele Leute noch nie darüber Gedanken gemacht haben und weil viele der Sachen, die von rechts und von transfeindlichen sogenannten Feministinnen kommen, sich auch beim ersten Anhören ganz sinnvoll anhören können, wenn man quasi davon ausgeht, dass die Infos, die einem von dort gegeben werden, stimmen. Natürlich, dann ist ja Kinder verstümmeln, wer will schon Kinder verstümmeln, ne? Aber gerade was beispielsweise die Hormonbehandlung angeht, geschlechtsbejahende Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche, ist das, was die überwältigende Mehrheit von Medizinerinnen und Medizinern als Best Practice Gesundheitsversorgung für Transkinder und Jugendliche empfehlen. Das kann von Kind zu Kind ganz unterschiedlich sein, was darunter fällt. Es kann darunter fallen, dass Pubertätsblocker eingesetzt werden.
Was bedeutet das? Also die Pubertät wird einfach rausgezögert.
Genau, also man drückt quasi Stopp auf der Entwicklung, die anfangen würde. Also man erspart dem Kind damit das sehr verstörende Erlebnis, dass sich sein Körper weg von der eigenen wahrgenommenen Gender-Identität entfernt.
Also Bartwuchs, dass die Brüste wachsen.
Brüste wachsen, Periode und so weiter und so fort. Im letzten Sommer bin ich in die USA gefahren und habe dort mit trans Menschen gesprochen, die sich in Louisiana und in Texas für Transrechte einsetzen und dort eben versuchen, dieser rechten Welle von Angriffen was entgegenzusetzen. Und ich habe immer wieder gehört, dass trans Menschen sagen, sie hätten was drum gegeben, wenn sie in ihrer Jugend während ihrer Pubertät Zugang gehabt hätten zu diesen Pubertätsblockern. Weil der Sinn an Pubertätsblockern ist ja, und deswegen ist auch das Argument, das ist viel zu früh und Kinder können diese Entscheidung nicht treffen, ist in sich gar nicht logisch, weil es geht ja gerade darum, quasi dem Kind mehr Zeit zu geben, bis es 18 ist, bis es gewisse Entscheidungen treffen kann. Also es werden ja Schauermärchen verbreitet, hier werden irgendwie Kinder verstümmelt, hier wird Kindern der Penis abgehackt und all diese Geschichten. Das ist völliger Bullshit, das passiert nirgendwo. Es ist sowieso extrem selten, dass überhaupt bei Kindern und Jugendlichen operative Eingriffe vorgenommen werden. Wenn die vorgenommen werden, sind die Hürden, die man überwinden muss, um diese Operation überhaupt zu bekommen, sind extrem, extrem hoch. Und bei Pubertätsblockern geht es tatsächlich genau darum, dem Kind, dem Jugendlichen mehr Zeit zu geben und es nicht zu zwingen, durch die drohende Pubertät jetzt schon eine Entscheidung treffen zu müssen. Und der positive Effekt von Pubertätsblockern ist ganz eindeutig. Erstens, sie sind reversibel. Das heißt, sobald man aufhört, sie zu nehmen, kommt man quasi in die Pubertät. Zweitens, sie senken das Suizidrisiko, was bei Transkindern und Jugendlichen drastisch höher ist als bei Cis-Kindern und Jugendlichen. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass geschlechtsangleichende Gesundheitsversorgung lebenswichtig ist, weil es deutlich weniger gefährlich ist für Transkinder und Jugendliche, wenn sie eben in der Gesellschaft dadurch, dass sie Pubertätsblocker nehmen, weniger Belästigung ausgesetzt sind, weil eben ihre Gender-Identität und das bei der Geburt eingetragene biologische Geschlecht nicht offensichtlich auseinanderklaffen. Und in ganz vielen republikanischen Staaten werden eben jetzt solche Hormonbehandlungen sind schon verboten. Und das hat ganz drastische Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen. Weil, wie gesagt, ne, wenn man aufhört, Pubertätsblocker zu nehmen, setzt die Pubertät ein. Und vielleicht noch ein letzter Punkt in Sachen Medikation. Es ist ja sowieso immer so, dass bei allen Medikamenten, egal wofür, es gibt immer auch Nebenwirkungen. Das heißt, die Entscheidung eines Arztes oder einer Ärztin, Medikamente zu geben, ist immer eine Abwägung. Und bei Pubertätsblockern ist es so, dass sich alle großen Forschungsinstitute, alle großen Verbände von Medizinerinnen und Medizinern weltweit einig sind, dass die gender-affirming Gesundheitsversorgung das Beste ist, was Transkindern und Jugendlichen passieren kann, weil es einfach die Suizidrate massiv senkt.
Es gab da auch eine kanadische Studie zu, die hat gezeigt, dass das Suizidrisiko unter Transjugendlichen 5-mal höher ist als in der restlichen Vergleichsgruppe. Und du hast eben schon angesprochen, Gesetzgebung in unterschiedlichen US-Bundesstaaten. Was passiert da genau? Ich habe da auch so eine Übersichtsseite im Netz gefunden, die verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Da ist die Rede von über 400 Gesetzesvorhaben, die auf unterschiedlichen Ebenen in den USA gerade zur Einschränkung von Transrechten auf den Weg gebracht worden sind. Teilweise erfolgreich, zum größten Teil nicht erfolgreich. Viele sind noch offen. Auf welchen Bereich erstreckt sich das Ganze?
Also es ist ein umfassender Angriff auf Transrechte in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Da gibt es einmal also diese Toilettengesetze, diese sogenannten Bathroom Bills. Die hat man im Übrigen schon mal versucht von rechter Seite, ich glaube es war so 2015, 16 durchzusetzen. Das hat damals nicht so richtig gezogen. Und jetzt versucht man es nochmal, aber quasi in diesem neuen Framing, mit dem Framing, wir müssen die Kinder vor der Frühsexualisierung schützen.
Was bedeutet das konkret, also Toilettengesetze? Also mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin auf einer Party, ich sehe die Schlange, bei den Frauen ist ewig lang, bei den Männern steht keiner. Da passiert es öfter mal, dass ich dann sage, ach ja, ja komm, geh ich mal eben. Ja. Würde ich mich dann strafbar machen?
Ja, du würdest dich strafbar machen und ich sage jetzt mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass dir jetzt als Cis-Frau auf einem Herrenklo was passiert, ist wahrscheinlich eher gering. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, Florida hat jetzt gerade ein Gesetz verabschiedet, dass es in State Institutions, also alles, was irgendwie mit staatlichen Institutionen zu tun hat, dort darfst du jetzt nur noch auf das Klo gehen, was deinem bei der Geburt dir zugeordneten Geschlecht entspricht. Da ist natürlich auch die Frage, okay, wie überprüfst du das? Machst du dann Genitalkontrollen?
Wenn ich jetzt kurze Haare hätte und in Jogginganzug.
Ja, genau das ist ja das Problem, weil all diese Gesetze, über die wir jetzt sprechen gleich, die beruhen alle auf einem Element von autoritärer Kontrolle von Bürgerinnen und Bürgern untereinander. Das führt dazu, dass du in den USA Fälle hast, wo Cis-Frauen von anderen Cis-Frauen in Damenklos angebrüllt, angegriffen werden, weil sie, was weiß ich, einen breiteren Kiefer haben oder kurze Haare oder Cargo-Pants tragen. Und das ist ein Beispiel dafür, dass man, was man immer wieder sagen muss, es ist schlimm genug, dass hier die Rechte von Transmenschen, vor allem von Transfrauen, angegriffen werden. Aber man darf nicht vergessen, und das ist manchmal etwas, was ich sage, wenn ich mit jemandem spreche, wo ich das Gefühl habe, der oder die Person ist schon relativ weit oder relativ tief in diesem Sumpf aus rechter Falschinformation drin, dass ich dann sage, aber überleg doch mal, das schadet doch auch Cis-Frauen. Das ist kein ideales Argument, weil idealerweise bräuchte ich dieses Argument gar nicht, um Leute zu überzeugen, die transfeindliches Zeug von sich geben. Aber ich glaube, es ist tatsächlich effektiv. Es gibt zig Beispiele davon. Es gibt so eine Frauenrechtsorganisation, die hat, ich glaube, die haben irgendwie so ein Marathon, irgend so ein Wettrennen oder sowas veranstaltet. Also deren Logo sind so drei Profile nebeneinander, so quasi grafisch gestaffelt, ohne dass du Details siehst. Und die haben einen riesigen Shitstorm bekommen, Drohungen, Gewaltandrohungen, weil TERFs online gesagt haben, jetzt verdrängt ihr die Frauen schon aus eurem Profil, weil das eine dieser drei Profile, das kann keine Frau sein, die Nase ist zu groß. Ne? Also dadurch werden dann bestimmte, auch im Übrigen rassistische, Ideale von Weiblichkeit, ne, die mit weißer Weiblichkeit konnotiert sind. Stupsnase, besonders kleine Nase, kleines Kinn. Weil wie beweist du, dass du Frau genug bist?
Das heißt, eigentlich führen solche Gesetze natürlich auch dazu, dass sehr konservative Geschlechtsnormen zementiert werden. Wenn ich verhindern will, dass ich doof angemacht werde auf der Toilette, habe ich so auszusehen, wie die konservative Gesellschaft es von mir wünscht. Und was ja auch noch ein Effekt ist, ist natürlich, dass Menschen sich dann ungewollt outen müssen in dem Moment, wo sie auf Toilette gehen, in einem Umfeld, wo vielleicht auch nicht jeder weiß, dass man trans ist.
Und im Übrigen ist es ja sowieso irgendwo absurd. Also dieses Bild von Klos sind irgendwie ein Safe Space, ja? Also als wäre es so, dass wenn ein Sexualstraftäter einer Frau folgt und sie vergewaltigen will. Und dann geht die in ein Frauenklo, in ein leeres. Und dann ist ja in der Vorstellung so, dass der Typ dann stehen bleibt und sagt, ja, da kann ich jetzt aber nicht rein, das sind Frauenklo. Dann muss ich doch mir anders überlegen. Das ist ja Quatsch. Also auch Frauenklos bewahren Frauen nicht davor, von Cis-Männern Gewalt zu erfahren. Und eigentlich, und deswegen muss Feminismus meiner Ansicht nach intersektional sein, weil es ist so fundamental, der Angriff auf die Rechte von Transmenschen, vor allem, es geht ja bei diesen ganzen rechten Gesetzen, ist ja ganz selten die Rede von Transmännern, sondern es geht ja immer um Transfrauen. Transfrauen werden dämonisiert, werden dargestellt als sexuell übergriffig.
Und es wird auch immer sexualisiert, ne? Also es geht gar nicht darum, das sind normale Leute, die ein normales Leben wollen, die zur Arbeit gehen, die Kinder haben, die Familie haben, sondern genau. Es wird halt immer als etwas Sexuelles dargestellt.
Und als etwas sexuell Degeneriertes, das immer so ein Predatory Vibe hat, das immer übergriffig ist, was völlig an jeder Realität vorbeigeht, was auch völlig an jeder Statistik vorbeigeht. Das ist basiert auf nichts, außer darauf, dass, und das ist ja das Perfide daran, und deswegen bin ich der Ansicht, dass die trans-exkludierenden Feministinnen sich eigentlich, dass sie zumindest meiner Definition nach nicht den Titel Feministin verdienen, weil sie eben durch die Exkludierung von Transfrauen, aber auch von Transmenschen insgesamt, letzten Endes das patriarchale System, was sie eigentlich vorgeben zu bekämpfen, weiter zementieren, um ihren Platz in der Hackordnung zu verteidigen und nach unten zu treten. Und das ist nicht das, was Feminismus sein sollte, auch wenn es diese transfeindliche Strömung im Feminismus, auch die ist nicht neu, die gibt es, also es kommt auf innerhalb einer bestimmten Sparte des radikalen Feminismus in der zweiten Feminismuswelle. Da gibt es schon in den 70er, 80er Jahren trans-exkludierende, oft übrigens auch insgesamt queer-exkludierende Strömungen. Und das sind quasi jetzt die Ausläufer davon. Und das schadet allen. Es schadet Cis-Frauen. Ich rede mich so in Rage gerade, sorry.
Ich merke schon, ich kann es aber nachvollziehen. Ich finde diese ganze Toilettendebatte halt
so
auch...
Es ist so perfid.
Ich verstehe auch nicht, warum das so viele Leute mobilisiert. Ich frage mich, waren die noch nie auf so einem ganz normalen Stadtfest, wo es total normal ist, dass ein Klo für alle da ist? Das hat noch nie jemanden gestört. In der Bahn gibt es auch keine getrennten Toiletten.
Nein.
Also so, warum? Ich verstehe es halt einfach nicht. Und gleichzeitig ist es, also für mich ist es halt kein... ein großes Thema, auf welche Toilette ich gehe. Ich weiß, aber für jemanden, der trans ist, ist das ein riesengroßes Thema. Da würde ich einfach mal anregen, sich Gedanken zu machen, wie das eigentlich ist, wenn man als Transfrau auf eine Männertoilette geht, nachts, und da halt irgendeinen Typen begegnet, der gewalttätig ist. Das kann lebensgefährlich werden. Also ich kann es absolut nachvollziehen, dass gerade als Transfrau es natürlich halt auch immer ein unglaubliches Risiko ist, dann auf eine Männertoilette gehen zu müssen, weil ich hätte wirklich Schiss, wem ich da begegne.
Ja, völlig zu Recht. Auch da sprechen ja die Zahlen für sich.
Also jetzt nicht, um zu sagen, irgendwie alle, also ne, not all men wissen wir ja alle, aber es ist halt eben ein Risiko.
Vor allem sind ja Transfrauen, ganz besonders Transfrauen of Color, schwarze Transfrauen, also Transpersonen sind ohnehin einem deutlich größeren Risiko ausgesetzt, Opfer einer Gewalttat zu werden. Und das ist bei diesen beiden Gruppen noch mal höher. Das Problem quasi bei der Fragestellung ist alleine schon, dass die Fragestellung ja schon Transfrauen als eine inhärente Gefahr für Cis-Frauen darstellt. Und was ich auch besonders perfide finde, hat mir eine Transfrau erzählt, dass es also auch immer ja eine Abwägung ist, weil sie einerseits das Gefühl hat, sie muss sich quasi genug schminken, um als weiblich gelesen zu werden, aber sie kann sich auch nicht zu viel schminken, weil sie entweder sonst auffällt, oh, ist das jetzt hier wirklich, also ich spreche in großen Anführungszeichen, ja, ist das hier jetzt wirklich eine Frau? Und zweitens, von pseudofeministischer Seite kommt dann ja gerne das, was auch in Bezug auf Drag Queens wird ja auch gerne in einen Topf geschmissen, ist ja aber, geht ja um zwei unterschiedliche Dinge. Aber der Vorwurf, ihr, in Anführungszeichen, spielt Frau sein. Ihr seid eine Karikatur von dem, was Frauen sind, und ihr seid ein Rückschritt in der feministischen Bewegung.
Und wir können definieren, was eine Frau ist. Das finde ich dann halt auch sehr vermessen.
Und gleichzeitig zwingen wir euch aber dazu, also ganz abgesehen davon, dass ich mir immer denke, ich weiß ja nicht, wie viele Transfrauen ihr überhaupt jemals getroffen habt, Es ist jetzt nicht so, dass die meisten Transfrauen aussehen wie Drag Queens. Selbst wenn sie das tun würden, hätten sie jedes Recht dazu. Aber auch das zeigt nochmal, dass es völlig, also wie von jeder Realität entfernt ist. Gleichzeitig zwingt aber quasi die innere Logik dieses, sind deine Haare lang genug, dass du als Frau giltst? Weiß ich nicht, ist dein Kinn spitz genug? Ist dein Gesicht herzförmig genug? Hast du eine Stupsnase? Sind deine Schultern zu breit? Führt dazu, dass du Trans- und Cis-Frauen zwingst in eine ganz enge Definition davon, was eine Frau ist. Vielleicht noch eine Fußnote, weil ich jetzt immer von Transfrauen und Transmädchen gesprochen habe. Vielleicht fragen sich ja ein paar Hörende, wie sehen denn diese transfeindlichen Feministinnen, wie sehen die denn Transmänner und Transjungs? Und in dieser Logik sind dann auch Transmänner und Transjungs aber auch nicht ernst zu nehmen, weil die sehen sie als quasi als Verräter an der Weiblichkeit, als Frauen, die das Patriarchat so verinnert haben, das ist ne, die Lüge, die da erzählt wird, dass sie sich selbst in Anführungszeichen verstümmeln und dass sie das eigene Frausein so hassen, weil die Welt Frauen so hasse. Also es ist zutiefst menschenfeindlich.
Du hattest eben auch schon das Thema Drag Queens angesprochen. Da gab es ja auch in den USA größere Debatten, weil es da unterschiedliche Programme gab. Finde ich, ist auch eine gute Idee, wo man sagt, man macht beispielsweise so Lesungen.
Da lesen Drag Queens Kinderbücher vor. Und manchmal wird dann danach irgendwie noch gebastelt oder so.
Also total harmlos.
Harmlos.
Und ja, eine gute Möglichkeit, finde ich, um mit Kindern halt darüber zu sprechen, ja, dass Geschlechter durchaus divers sein können.
Ja.
Und das wurde dann aber zu einer großen Kampagne gemacht. Also der Kampf gegen diese Veranstaltung. Da gab es Proteste, da gab es ganz viele wütende Eltern, die sich beschwert haben.
Brandanschläge auch.
Was ist da genau passiert?
Diese total harmlose Veranstaltung, diese Lese- und Bastelstunde, wird dargestellt als Recruiting, als Rekrutierungswerkzeug für die, in Anführungszeichen, geheime Translobby. Also da sind wir wieder bei der sozialen Ansteckung. Und dieses Narrativ, die müssen sich ihren Nachwuchs rekrutieren, das entspringt der Anti-LGBTQ-Erzählung, die man beispielsweise auch schon bei Homosexualität hatte. Und das ist ein ähnliches Phänomen wie bei zunehmenden Gewaltdrohungen gegenüber Ärztinnen und Ärzten, gegenüber Kliniken. Übrigens eine Parallele hier zur Anti-Abtreibungsbewegung.
Also da gab es auch richtig Angriffe auf Kliniken. Was ist da genau passiert?
Das Boston Children's Hospital hat mehrfach Bombendrohungen bekommen, weil eben gesagt wird, ihr verstümmelt Kinder, ihr missbraucht Kinder. Im Übrigen sind diese Vorwürfe nur eine leichte Paraphrase dessen, was so auf noch nicht mal nur rechten Blogs, sondern was in rechten Medien kursiert. Das heißt, da wird das dargestellt als eine blutige Metzelplatte, diese gender-affirming Gesundheitsversorgung. Es wird detailliert beschrieben, wie da also angeblich Kinder verstümmelt würden. Und ne, also letzten Endes, das sind die kinderfressenden linken Trans-Leute. Und das führte dann teilweise dazu, dass das Krankenhaus geräumt werden musste. Es gab Ärztinnen und Ärzte, die untertauchen mussten, weil ihre Adressen gepostet wurden auf rechten Messaging-Boards. Fox News und andere große Medien haben immer wieder gezielt stochastischen Terrorismus betrieben, also implizite Aufrufe zur Gewalt, ohne zu sagen, schreibt eine Bombendrohung an das Boston Children's Hospital. Aber Tucker Carlson hat dann beispielsweise sowas gesagt wie, das ist jetzt kein genaues Zitat, aber es war irgendwas in die Richtung, ja, es ist ja unfassbar, was da alles erlaubt wird. Ja, also als Elternteil, da würde ich mich aber auch zur Wehr setzen wollen. Also da könnte man mich nicht von abhalten, dass ich dann auch mal sage, so, bis hierhin und nicht weiter. Man muss sich zur Wehr setzen.
Magst du vielleicht noch mal kurz erklären, wer Tucker Carlson ist? Der spielt ja auch eine sehr wichtige Rolle in der politischen Rechten in den USA.
Tucker Carlson hatte bis vor kurzem die meistgesehenste Show im Bereich Kabelfernsehen bei Fox News. Ich glaube, es waren 5 bis 6 Millionen Zuschauer, wenn ich mich richtig erinnere. Und er war mit, wenn nicht sogar die wichtigste Person, was die Hetze gegen LGBTQ-Menschen ganz vorneweg, Transmenschen, bei Fox News angeht. Das bedeutet, der hat dann Segmente gemacht, wo er dann zum Beispiel einzelne Ärzte mit Namen genannt hat, Namen und Foto, und hat dann behauptet, diese Ärztin, was weiß ich, und dann jetzt diese ganzen Erzählungen, die wir jetzt eben schon erwähnt haben, ich will es nicht reproduzieren, stellt also schlimme Dinge mit Kindern an und Eltern setzt euch zur Wehr. Und dann ging halt quasi das ganze in sich verzahnte Mediennetzwerk der Rechten, legt dann los von so Hetzkanälen wie Libs of TikTok bis hin zu einfach rechten, rechtsextremen Influencern. Die schicken dann ihre Follower, die dann eben Morddrohungen hinterlassen, die auch mal einen Molotow-Cocktail schmeißen, einerseits gegen Kliniken. Das Boston Children's Hospital ist nicht das einzige, was Mord- und Bombendrohungen bekommen hat. Es gibt mehrere, weil es gibt ja auch nicht viele Kliniken landesweit, die gender-affirming Gesundheitsversorgung anbieten.
Ja, das ist ja auch in Deutschland so, dass je nachdem, in welcher Region man lebt, man durchaus längere Anfahrtswege hat zu Kliniken, die eben auch eine Spezialisierung haben. Also eine größere Klinik gibt, soweit ich weiß, beispielsweise in Münster. In Berlin gibt es natürlich auch eine gute Abdeckung, aber so in ländlichen Räumen ist es durchaus auch schwierig manchmal.
Das macht es noch perfider, weil genau wie mit Abtreibungskliniken, also je weniger Kliniken es gibt, weil die Gesetzeslage immer weiter verschärft wird, umso einfacher kann man dann diese Kliniken zum Ziel machen. Einfach aus dem simplen Grund, dass es nicht viele mehr von ihnen überhaupt gibt. Und das macht natürlich den total simplen Akt, Behandlung zu bekommen, medizinische Behandlung zu bekommen, die überlebenswichtig ist, zu einer absoluten Tortur für die Transkinder, Jugendliche, aber auch Transerwachsenen, die darauf angewiesen sind, dass sie diese Behandlung bekommen. Und gleichzeitig gefährdet es natürlich auch das Leben und das physische und psychische Wohl von den Ärztinnen und Ärzten, vom Pflegepersonal, was dort tätig ist.
Man kennt das ja von so Berichten über US-Abtreibungskliniken, dass da halt öfter auch Demonstrationen sind, dass Frauen, die da reingehen, übelst beschimpft werden. Na, also hier, du bringst genau jetzt hier dasselbe. Dein Kind um. Und ich stelle mir das auch unglaublich traumatisch vor, wenn da jetzt ein Kind ist, was in der Behandlung ist. Und es ist ja nicht so, dass jemand sofort sagt, so hier, du bekommst jetzt die Hormonblocker, sondern das ist ein langfristiger Prozess, der medizinisch begleitet wird. Das heißt, man hat regelmäßig Termine. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das halt für ein Kind ist oder für einen Teenager, der halt regelmäßig da durch muss. Also ist das wirklich so, dass die halt auch vor den Kliniken regelmäßig stehen?
Es ist tatsächlich so, dass, also wann immer diese ganzen Hasskampagnen gerade wieder losgelaufen sind, dann gab es eben auch Demonstrationen. Und teilweise führte das dann, wie gesagt, auch dazu, dass auch hier im Fall Boston wurde dann halt das Krankenhaus geräumt. Das heißt, wenn du an dem Tag einen Termin hattest, kamst du halt dann nicht mehr rein. Und nur mal so als Beispiel, ich habe zusammen mit einem amerikanischen Kollegen, Thomas Lecac heißt der, wir haben bei Religion Dispatches mal darüber geschrieben, über die Verbindung zwischen der Anti-Abtreibungsbewegung und QAnon und dieser Anti-Trans-Bewegung. Und die Argumentation und die Logik funktioniert genau gleich. Und die Handlungsaufforderung, sei es jetzt, wir müssen den Mord an ungeborenem Leben, alles in Anführungszeichen, stoppen mit allen Mitteln, ist dieselbe Logik, die du bei QAnon findest. Wenn du wirklich glaubst, da werden irgendwie Kinder hingerichtet, dann musst du das ja mit allen Mitteln stoppen. Wenn die Politik nichts macht, musst du dann eben zur Waffe greifen.
Also jetzt muss man sagen, das Kernnarrativ von QAnon ist ja unter anderem, dass ja Gegner von Donald Trump Kinder entführen würden, genau, und aus ihrem Blut beispielsweise ein Verjüngungsserum gewinnen würden, was ja auch ein Remix der alten antisemitischen Ritualmordlegende aus dem Mittelalter ist. Aber nochmal zurück zu der juristischen Ebene. Welche Bereiche sind noch sozusagen gerade under attack von der religiösen und von der politischen Rechten in den USA, wenn es um Transrechte geht?
Genau, also wir haben ja einmal also die Gesundheitsversorgung. Das ist jetzt von Staat zu Staat unterschiedlich.
Da mussten dann auch Kliniken zumachen, wirklich?
Na, es gibt jetzt beispielsweise Staaten, in denen die gender-affirming Gesundheitsversorgung für Transkinder und Jugendliche komplett verboten ist. Es gibt erste Versuche, das auch für Trans-Erwachsene durchzusetzen, wo natürlich auch wieder klar wird, dass dieser...
Das mit den Kindern ist nur ein Vorwand.
Ist Vorwand, ist Bullshit, ist genauso Bullshit, wie es bei Abtreibung Bullshit ist. Ne? Aber das ist dasselbe Motiv. Wir müssen die Unschuldigen, das Unschuldigste ist ein Kind und wir müssen die Unschuldigen schützen. Aber an sich geht es um patriarchale Kontrolle von Körpern, sowohl bei Abtreibungsgesetzen als auch bei Antitransgesetzen. Das heißt, also wir haben einmal Gesundheitsversorgung, dann gibt es außerdem den Bereich des Bildungssektors. Dazu muss man vielleicht als kurze Hintergrundinfo sagen, dass vor allem die religiöse Rechte seit Jahrzehnten daran arbeitet, das öffentliche Bildungswesen zu zerstören, also das staatliche Bildungswesen zu zerstören. Die wollen keine staatlichen Schulen, sie wollen keine staatlichen Universitäten. Es sei denn, Achtung, besagte Schulen geben ihre eigene Ideologie wieder. Ne? Und das sehen wir beispielsweise in Florida gerade, welche Ausmaße das annimmt. Aber in Bezug auf Anti-Trans-Gesetzgebung oder generell Anti-LGBTQ-Gesetzgebung sehen wir dann, dass unter dem Vorwand des Schutzes von Kindern vor sogenannter Frühsexualisierung beispielsweise es verboten wird, zum Beispiel im Sexualkundeunterricht überhaupt die Existenz von LGBTQ-Menschen zu erwähnen. Alles, was irgendwie auch nur Gender tangiert, ist verboten. In Florida sieht man auch wieder wunderbar, dass das Kinderargument Quatsch ist. Da hieß es ursprünglich, es ginge ja nur darum, dass bis, ich glaube, am Anfang war es bis Klassenstufe 3 oder 4, quasi keine LGBTQ-Themen aufkommen dürften. Das wurde gerade auf alle Klassenstufen, also bis zum Schulabschluss, erweitert. Es geht darum, LGBTQ-Menschen, vor allem Trans-Menschen, zu brandmarken als etwas anderes, als etwas Unnatürliches und sie aus der Öffentlichkeit zu entfernen. Sei es dadurch, dass man an Schulen ihre Existenz überhaupt nicht mehr anerkennt oder dadurch, dass dann, weiß ich nicht, der Trans-Lehrer, der mit einer anderen Trans-Person verheiratet ist, sein Hochzeitsfoto nicht mehr in seinem Büro aufgehängt haben darf, weil das wäre ja Indoktrination unter diesen Gesetzen. Ein weiteres Merkmal ist beispielsweise, dass diese Gesetze auch wahnsinnig schwammig formuliert sind. Denn auch in den Gesetzen, die beispielsweise jetzt in einigen Staaten Drag-Performances, also alles, was irgendwie auch nur im Entferntesten mit Drag zu tun hat, da steht ja dann teilweise noch nicht mal Drag im Gesetz, ne? All das verbieten, sondern alles verbieten, wo jemand kostümiert ist und die Kostümierung nicht seinem bei der Geburt festgestellten Geschlecht entspricht. Damit kannst du natürlich alles verbieten.
Also ich dürfte mich an Halloween nicht Nein. mehr als Donald Trump verkleiden.
Genau. Und das ist natürlich sehr praktisch, weil man damit auch im gesamten Kunstbereich, der ja traditionell eher progressiv ist oder eher links ausgerichtet ist, man sehr einfach bestimmte Performances verbieten kann, die einem nicht passen, egal ob das jetzt eine Dragshow ist oder nicht. Weil man sagt, ja, also da läuft aber ein Mann im Kleid über die Bühne und das geht ja nicht, das geht nicht.
Wie ist das eigentlich bei Inszenierungen, die so im 17. Jahrhundert spielen? Es gibt ja auch durchaus Zeitperioden,
wäre verboten,
wo Männer dann halt auch mal Röcke getragen haben. Was ist mit dem Schottenrock? Also
es ist total
willkürlich.
Es ist total willkürlich.
Und es gibt ja auch Kulturen, da ist so ein Kaftan ja halt auch ein super bequemes Kleidungsstück für Männer.
Aber das ist ja quasi für diese Leute ein netter Nebeneffekt. Weil es geht ja bei all diesen Gesetzen, das sind alles einzelne Werkzeuge im großen Werkzeugkasten, sage ich jetzt mal, des weißen christlichen Nationalismus, der eine ganz bestimmte Gesellschaft durch Gesetze schaffen will. Und in dieser Gesellschaft, da hast du dann eben den klassischen, traditionellen, patriarchalen Gendervorstellungen und Geschlechtsvorstellungen zu entsprechen. Oder du wirst eben bestraft. Diese zwei Soziologen, Philip Gorski und Sam Perry, haben das, finde ich, sehr plastisch erklärt, weil das trifft auf alle diese Gesetze zu, die wir jetzt besprochen haben. Egal, ob man jetzt irgendwie Bars, die Drag-Performances haben, die Schank-Lizenz, die Alkohollizenz entzieht, wie in Florida, oder ob man das in Schulen verbietet und dann beispielsweise die Gesundheitsversorgung für Transkinder und Jugendliche verbietet, was zu erhöhten Suizidraten führen wird. All das geht auf den gleichen Kern zurück. Und die beiden nennen das die heilige Dreifaltigkeit des weißen christlichen Nationalismus: Freedom, Order und Violence. Also Freiheit, Ordnung und Gewalt. Freiheit für, ich spreche wieder in Anführungszeichen, für uns, für die echten Amerikaner. Unsere soziale und gesellschaftliche Ordnung für alle anderen. Die haben quasi ihren Platz zu kennen in der Ordnung. Das gilt dann im Übrigen auch für nicht-christliche Menschen, für nicht-weiße Menschen, für Menschen, die das System dieser White Supremacy nicht unterstützen. Und wer sich weigert, der wird dann eben mit Gewalt dazu gezwungen, dass er sich entweder fügt oder ihm passieren eben schlimme Dinge. Es ist kein Zufall, dass Ron DeSantis vor einiger Zeit ein sogenanntes Anti-Riot-Gesetz unterschrieben hat, also ein Anti-Aufstandsgesetz. Die gibt's in mehreren republikanischen Staaten, wo also je nach Staat eine Ansammlung von beispielsweise, weiß ich nicht, 8 Personen, die Grenzen sind quasi unterschiedlich von Staat zu Staat, als Aufstand, als Riot, also eine Demonstration als Riot klassifiziert werden kann, so dass es dann straffrei ist, wenn beispielsweise ein Autofahrer einen Demonstranten umfährt. Das ist natürlich vor dem Hintergrund, dass bei der Unite the Right Rally in Charlottesville 2017 ein Neonazi eine Demonstrantin totgefahren hat, kein Zufall, sondern es geht bei all diesen Gesetzen, und deswegen kommt man zwangsweise von den Anti-Trans-Gesetzen auch zu Anti-Abtreibungsgesetzen und diesen Anti-Riot-Gesetzen. Es geht um soziale und gesellschaftliche Kontrolle, entweder quasi erstmal durch Gesetzgebung, durch soziale Sanktionen, durch Geldstrafen, durch Haftstrafen, die drohen, oder dann eben durch die Sanktionierung von Gewalt.
Was ich ja auch interessant finde, ist, dass das Framing von der politischen, aber auch religiösen Rechten ja oft ist, dass ja, die Linken, die sind die Verbotsparteien, die wollen eine Verbotskultur. Und wenn man sich aber mal anschaut, wie rigoros das Korsett der Gesetzgebung in unterschiedlichen Bereichen ist, was da eben auch in Bezug auf die Transrechte, ist das ja schon sehr rigoros, und das berührt ja auch die Freiheit der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, wenn man beispielsweise Lehrern vorschreibt, du musst ein Kind, selbst wenn es selbst anders angesprochen werden will, du musst es beispielsweise mit der geschlechtlichen Identität, die bei der Geburt festgestellt wurde, immer ansprechen, was unglaublich verletzend ist natürlich für die Betroffenen. Hinzu kommt, dass es ja auch in ganz vielen Bereichen da auch massive Vorstöße gab, Bücher aus Bibliotheken zu verbannen, in Schulen. Das betrifft nicht nur das Thema LGBTQ, sondern auch andere Themen. Aber da gibt es ja wirklich riesengroße Kataloge mittlerweile, was in Schulbibliotheken in einigen Bundesstaaten nicht mehr zu stehen hat, weil sonst Eltern auch gerichtlich dagegen vorgehen können.
Genau, weil diese Gesetze ähneln sich ja sehr. Das liegt unter anderem daran, dass sie oft auf ein und dieselbe Modellgesetzgebungsvorlage von rechten Gruppen und Thinktanks aufbauen. Deswegen klingt das alles so, als hätte man irgendwie nur ein paar Bausteine vertauscht. Und all diese Gesetze machen es einfacher, beispielsweise Lehrer und Schulen zu verklagen. Wenn beispielsweise irgendein Buch in der Bibliothek steht, das weiße christliche Sensibilitäten scheinbar verletzt. Und das geht dann eben von der Existenz von LGBTQ-Personen, das wird dann als pornografischer Inhalt gerne betitelt. Auch das übrigens nicht neu. In den 70er Jahren gab es schon die sogenannten Textbook Wars, also den Schulbuchkrieg. Auch da gab es vereinzelt schon Brandanschläge auf entsprechende Schulen und so weiter.
Um was für Bücher ging es da?
Da ging es vor allem um Bücher, die beispielsweise Rassismus thematisiert haben. Auch das ist heute ja ebenfalls quasi immer in einem Atemzug zu nennen mit Verboten von Anti-LGBTQ-Büchern, sind auch immer, das wird dann gerne Critical Race Theory genannt, auch wenn es damit eigentlich nichts zu tun hat, was es eigentlich bedeutet. Da sind dann auch immer Bücher mit auf der Liste, die durch ihre Auseinandersetzung mit Rassismus und durch ihre Anerkennung, dass es Rassismus gibt und dass es unter Umständen gar ein strukturelles Problem ist, das braucht es aber noch gar nicht mal, ne? Also die Existenzfeststellung von Rassismus reicht meistens schon. Man könnte sich ja denken, was interessiert die das, irgendwie was in Schulbibliotheken steht? Das ist doch irgendwie scheißegal. Entschuldigung, ich weiß nicht, darf man fluchen?
Ja, darf man.
Okay.
Nur in der Podcast-Beschreibung wird es manchmal rauszensiert. Da habe ich mal Buch geschrieben.
Oh wow.
Das war bei einigen Plattformen dann weg.
Ist doch kackegal, was jetzt irgendwie der Viertklässler jetzt da liest, ja. Aber die Anerkennung von Rassismus, dass es das gibt, das kratzt natürlich an der weißen christlich-nationalistischen Gründungserzählung. Amerika wurde von Weißen für weiße Christen gegründet. Und deswegen sollten auch nur weiße Christen oder die, die dasselbe glauben wie die meisten weißen Christen, dieselben Bürgerrechte haben, wählen dürfen. Es sind alles dieselben Leute, die auch davon sprechen, wählen ist kein Recht, sondern ein Privileg. Wenn Kinder jetzt aber, weiß was ich, in Geschichtsbüchern, im Schulunterricht, im Geschichtsunterricht lernen, was für Beschränkungen von Bürgerrechten es in der Jim Crow-Zeit gab, also das ist eine Zeit in der Geschichte der USA, wo Gesetze verabschiedet wurden, vor allem im Süden des Landes, die für Racial Segregation, also Weiße und Schwarze, sind quasi getrennt, also Schwarze dürfen nicht die gemeinsamen, was weiß ich, dürfen nicht im selben...
Beispielsweise im Bus.
Genau, oder dürfen nicht im selben Teil des Restaurants sitzen. Und aber gleichzeitig auch Hindernisse, mit denen man verhindern wollte, dass schwarze Menschen am politischen Leben teilgenommen haben. Also beispielsweise sogenannte Literacy-Tests, also Lese- und Schreibtests, ja, wo dann im Gesetz nicht steht, Schwarze dürfen nicht wählen, sondern wo dann steht, zur Wählerregistrierung ist es nötig, dass du diesen und jenen Test machst oder dieses und jenes Dokument hast, was dann aber effektiv zur Folge hat, dass schwarze Menschen diese Voraussetzungen deutlich seltener erfüllen aufgrund der strukturellen Diskriminierung und Misshandlung, die sie erfahren haben. Und deswegen sprechen jetzt viele Kritikerinnen und Kritiker zum Beispiel bei der Verschärfung von Wahlrecht in vielen republikanischen Staaten von neuen Jim Crow-Gesetzen, weil auch dort das Wahlrecht so beschränkt wird, dass es vor allem schwarze Menschen trifft. Schwarze Menschen wählen mehrheitlich demokratisch.
Also, dass man beispielsweise die Zugangshürden zur Wahlregistrierung schwieriger macht, dass es weniger Stellen gibt, dass man weiter fahren muss, dass es komplizierter ist, dass die nicht so gut ausgestattet sind.
Dass man bestimmt eine Ausweisform braucht oder einen Führerschein. Damit schließe ich automatisch alle Leute aus, die beispielsweise sich kein Auto leisten können. Mhm. Und der aktuelle oberste Gerichtshof hat aber effektiv entschieden, ich sage jetzt mal ganz flapsig, also nach dem Motto, wenn ihr jetzt nicht in euer Gesetz reinschreibt, Schwarze dürfen nicht wählen, sondern wenn nur das Ergebnis eures Gesetzes diskriminierend ist, dann darf das Gesetz weiterhin stehen. Weil es könnte ja sein, dass ihr unabsichtlich diskriminierend wart.
Aber wenn man das jetzt alles so hört, ne, also die juristischen Einschränkungen in vielen Bereichen, die Transrechte massiv beschnitten haben in vielen US-Bundesstaaten.
Oh, darf ich noch ein Beispiel nennen? Das habe ich noch ganz vergessen. Das ist, glaube ich, mit eines der schlimmsten tatsächlich. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich im letzten Sommer mich mit Leuten getroffen habe, die für Trans Rights vor allem im Süden der USA kämpfen. Und das war kurz nachdem der Gouverneur von Texas, der im Übrigen auch Ambitionen auf die Präsidentschaft hat, was mit der Grund ist, warum er ganz, ganz vorne dabei ist, auch was so Antitransgesetz und sowas angeht, weil er ja seiner Basis zeigen muss, dass er der allerhärteste Kerl von allen ist. Da haben Greg Abbott und sein Bundesstaatsanwalt über so eine Verordnung, die aber keine, also zumindest keine direkt juristisch bindenden Konsequenzen hatte, verordnet, dass gender-affirming Gesundheitsversorgung, dass das Kindesmissbrauch sei. Der Aufruf war, wenn Eltern ihren Transkindern diese Gesundheitsversorgung zur Verfügung stellen, dann ist das Kindesmissbrauch und das Jugendamt muss eingeschaltet werden. In Texas hat sich, Triggerwarnung für Suizidversuch, hat sich an dem Tag, an dem Abbott diese Untersuchung von Eltern von Transkindern und Kindesmissbrauch angeordnet hat, ein 16-jähriger Transjunge versucht umzubringen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und dort haben die Ärzte seine Familie dann an die Behörden gemeldet, weil er eine Hormontherapie bekam. Und das hat sich dann über längere Zeit, der Ganze ging vor Gericht. Es gibt dieses Gesetz in Texas jetzt noch nicht. Das Ganze ist eine komplizierte Geschichte. Ich habe da mal einen Artikel zugeschrieben, weil das hatte natürlich massive Folgen, trotzdem, auch wenn es nicht juristisch bindend war, für Familien mit Transkindern und Jugendlichen im Staat, weil sie einfach in einer so ungeheuren Angst gelebt haben. Und jetzt hat vor kurzem in Florida ist ja unter dem Gouverneur Ron DeSantis ebenfalls einer mit Ambitionen auf die Präsidentschaft, auch wenn er seine Kampagne noch nicht, seinen Wahlkampf noch nicht offiziell gestartet hat, ist ja unter ihm zu so einer Art autoritärem Versuchslabor geworden. Das ist jetzt gar nicht mal meine Interpretation, sondern das sagt er ja selber. Gut, er sagt nicht Versuchslabor, aber er nennt das, was er in Florida veranstaltet, eine Blaupause für die Vereinigten Staaten insgesamt. Und man darf, glaube ich, bei all diesen Dingen nicht vergessen, ja, das ist jetzt quasi momentan in roten Staaten so, in republikanischen Staaten. Aber der Anspruch dieser Leute ist, dass das dann landesweit gilt. Und der hat in Florida quasi sich inspirieren lassen von Greg Abbott und hat dann jetzt in der aktuellen Legislaturperiode ein Gesetz verabschiedet, das, und ich habe hier eine Zusammenfassung von Human Rights Campaign, der Gesetzentwurf sieht ein Verbot der geschlechtsangleichenden Gesundheitsversorgung vor, das auch Eltern, die ihre Transkinder unterstützen, die elterlichen Rechte entziehen würde. Bedeutet, diese Leute, die sich ja immer als Kämpfer für Elternrechte, bedeutet Rechte transfeindlicher Eltern, ihrem Kind die Gesundheitsversorgung zu entziehen, inszenieren, die haben jetzt verfügt, dass Gerichte in Florida die Sorgerechtsverteilung und die Sorgerechtsentscheidungen eines anderen Staates für junge Menschen aufheben können, wenn das Elternteil in einem anderen Staat, wenn die Eltern getrennt leben, diese geschlechtsangleichende Gesundheitsversorgung genehmigt oder auch nur die Möglichkeit besteht, dass das Kind in einem anderen Staat diese Gesundheitsversorgung bekommen könnte. Das heißt, hier wird Eltern, die ihren Kindern zusichern, dass sie eine Gesundheitsversorgung bekommen, die ihr Suizidrisiko massiv senkt, die ihren Leidensdruck massiv senkt, durch Gesetz veranlasst, gesagt, dann nehmen wir euch das Sorgerecht weg.
Ich finde das ziemlich wichtig, das nochmal anzusprechen, weil Ron DeSantis gerade noch vor einigen Monaten, jetzt vielleicht nicht mehr so stark, aber in den deutschen Medien ja auch so ein bisschen als Hoffnungsträger porträtiert wurde, weil gesagt wurde, so ja, dieser Mann kann Donald Trump gefährlich werden. Jetzt muss man sagen, naja, also momentan führt Trump
mit 37 Prozentpunkten aktuell
weit ab in der Führung, aber Ron DeSantis ist tatsächlich ein aussichtsreicher Gegenkandidat, aber also er ist jetzt kein liberaler Typ. Und ich glaube, das ist so eine Fehlwahrnehmung, die, glaube ich, einige hierzulande haben. Mhm. Was ist noch passiert in Bezug auf Transrechte im DeSantis-Land Florida?
Naja, ich meine, er ist ja, ist übrigens auch aktueller Anlass, es war ja gerade eine CSU-Delegation in Florida zu Gast bei Ron DeSantis. Andy Scheuer, Dorothee Bär, jedenfalls hochrangige CSU-Politiker, haben sich dort mit DeSantis getroffen und loben den Gouverneur über den grünen Klee in den Tweets. Kann man auf Andy Scheuers Twitter-Account nachlesen, wenn man das möchte. Und das ist schon sehr bezeichnend. Einerseits nicht das Schlauste außenpolitisch, weil, wie gesagt, du hast völlig recht. Also er ist der einzige Gegenkandidat, der überhaupt, ich würde sagen, momentan noch nicht mal eine realistische Chance hat, aber der irgendwie zweistellige Unterstützerzahlen hat in Umfragen unter republikanischen Vorwahlwählern. Und ich würde im Moment sagen, es ist unwahrscheinlich, dass DeSantis die Kandidatur überhaupt gewinnt.
Also du würdest schon sagen, Trump ist sehr wahrscheinlich.
Ja, im Moment, das hätte ich vielleicht vor 2 Monaten noch nicht gesagt. Aber in den letzten 3 Wochen, man muss dazu ja immer noch mal sagen, DeSantis hat ja noch nicht mal angekündigt, dass er kandidiert. Das liegt übrigens daran, dass das Parlament in Florida gerade noch dabei war, ein Gesetz zu verabschieden, das es erlaubt, dass er als Gouverneur kandidieren kann, ohne die Gouverneurschaft abzulegen. Das hätte er nämlich eigentlich tun müssen.
Na, bequem.
Und es ist deutlich praktischer, wenn man seine Kandidatur erst spät ankündigt, weil das einen, was die Wahlspenden angeht, sehr einschränkt. Das heißt, sehr einschränkt, aber mehr einschränkt, als wenn man einfach zufällig gerade durch die Gegend tourt und überall Reden gibt.
Und er tourt sehr viel rum und gibt sehr viele Reden, hat zufällig halt auch ein paar neue Wahlkampf-Slogans, obwohl gar kein Wahlkampf ist, was man halt so hat. Und ich habe gelesen, er hat schon massiv Geld eingesammelt, und zwar mehr als Trump angeblich.
Er casht richtig ab. Das liegt unter anderem daran, Trump sammelt ja vor allem Spenden über seine Fans. Und DeSantis versucht, die republikanischen Großspender abzucashen, die keinen Bock mehr auf Trump haben, weil er so
unberechenbar off the rails ist, wahrscheinlich.
Weil er so, ja, unberechenbar ist, dass er ihnen massiv schadet. Und das ist eben das Perfide daran. Und da sind ganz, ganz, ganz viele, auch deutsche Medien, nicht nur deutsche, es gibt auch ganz viele amerikanische Medien, die das gemacht haben, aber vor allem viele deutsche Medien, viele deutsche Korrespondentinnen und Korrespondenten, die es besser wissen müssten, deren Job es ist, das besser zu wissen, die DeSantis verharmlost haben als so eine Art respektable Trump-Alternative. So nach dem Motto, das ist die Rückkehr zur echten republikanischen Partei.
Und du würdest sagen, er ist auch innerhalb der Republikaner ein Hardliner.
Das Problem ist...
Oder die gesamte Partei hat sich stark verändert.
Ja, letzteres. Das Problem ist, es ist schon irgendwo eine Rückkehr zur alten republikanischen Partei im Sinne alt von nicht Trump, aber die Partei ist schon lange nicht mehr das, was viele, auch viele liberale Medien auf ihrer verzweifelten Suche nach dem einen, in Anführungszeichen, guten Republikaner immer als Bild der alten GOP, der alten Grand Old Party malen. Das heißt, ja, in gewisser Hinsicht ist Ron DeSantis ein klassischer Republikaner. Aber das bedeutet eben nicht, dass er nicht extrem ist, sondern das Gegenteil. Es bedeutet, hier ist jemand, der tatsächlich in gewisser Hinsicht ein extremeres Programm fährt als ein Donald Trump. Einfach auch dadurch, weil er all das, was Donald Trump so erzählt, in Gesetzesform gießt. Das ist ja auch das, womit er so aufgehypt wurde. Ne? Also Fox News hat ihn ja eine ganze Zeit lang sehr gepusht. Klar, die sind auch immer noch Trump-treu, die können sich nicht leisten, Trump fallen zu lassen. Aber viele Interviews, viele positive Berichterstattung.
Er hat sich auch sehr stark gegen Corona-Maßnahmen positioniert und das so als Staat der Freiheit verkauft. Also es war im Wahlkampf auch so ein Riesenthema hier in Florida. Da kann man frei sein.
Genau, das war so sein Claim to Fame. So eher gegen die Bundesregierung, ja. Also er zeigt's Washington mal so richtig, macht doch immer wieder so PR-Stunts, die ihm dann natürlich Punkte einbringen. Aber, und deswegen hat sich meine Einschätzung ein bisschen geändert, ich hatte schon vorher, es gab immer wieder Stimmen auch unter amerikanischen Expertinnen und Experten, die gesagt haben, ja gut, das System DeSantis funktioniert in Florida. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich das landesweit übertragen lässt. Weil, und da kommen dann auch einfach charakterliche Dinge hinzu. Ron DeSantis ist, gut, ich habe den Mann noch nie getroffen, aber Ron DeSantis ist allen Berichten nach, auch in der eigenen Partei in Florida, extrem unbeliebt, auch bei den eigenen republikanischen Kollegen. Die sind momentan alle sehr gepisst. Er hat ja auch gerade zufällig ein Buch rausgebracht, ganz mysteriös, wo er sich als Freiheitskämpfer inszeniert und Florida als Blaupause, als Blueprint für das ganze Land beschreibt. Buchtour, jetzt hat er einen internationalen Trip gehabt, hat sich mit Staatsoberhäupten beispielsweise in Japan getroffen. Alles ungewöhnlich für einen Gouverneur, der keine präsidialen Ambitionen hat. Aber er hat sich dabei so katastrophal aufgeführt, dass sich die Vermutung vieler bestätigt hat, dass er nicht bereit ist, weder er noch sein Team, für die nationale Bühne. Dass sie das nicht oder noch nicht, kann sich ja noch ändern, können. Da waren so große PR-Patzer dabei. Die Basis wird das nicht interessieren. Aber jetzt die Frage, kann so jemand die Präsidentschaft dann auch gewinnen? Und das war ja immer das Argument, was die Republikaner, die zwar Trumps Politik gut finden, aber Trump als Person unappetitlich finden. Die haben immer gesagt, es geht um Wählbarkeit. DeSantis ist viel wählbarer als Trump, der ist quasi respektabel. Da muss man nicht permanent Angst haben, dass er jetzt irgendwie gleich einen rassistischen Slur sagt, weil einfach warum nicht? Sondern der hält sich an gewisse Regeln, auch das weniger, weil er ja immer offener radikal auftritt. Aber man kann eben jemanden, der extrem unsympathisch auch rüberkommt und der nicht gut reden kann, der patzig ist, und das sind so die Attribute, die besonders oft genannt werden. Der ist schwierig zu verkaufen auf einer nationalen Bühne, wenn es nicht nur darum geht, den Hardcore-Mager-Basisleuten in Florida zu zeigen, ich habe es den Linken jetzt so richtig gezeigt, weil ich einen Reporter angebrüllt habe. Und aber gleichzeitig eben nicht die ich sage jetzt mal so Showmanship, nicht das theatralische Talent eines Donald Trump habe. Ne?
Aber das heißt, egal ob Trump oder DeSantis das Rennen machen, wenn im nächsten Jahr ein Republikaner die Wahl gewinnen sollte, ist es höchstwahrscheinlich, dass diese Einschränkung von Transrechten viel massiver noch stattfinden könnte auf Bundesebene. Also momentan sprechen wir ja vor allem über einzelne US-Bundesstaaten, oder? Genau. Oder gibt es da auch vielleicht Gerichtsurteile, die sich auch USA-weit auswirken?
Es wird sich jetzt zeigen, weil natürlich beispielsweise gegen diese ganzen Gesetze, über die wir jetzt gesprochen haben, da wird natürlich auch geklagt gegen. Ne? Also beispielsweise klagt das Justizministerium gegen ein Gesetz, was in Tennessee verabschiedet wurde gerade, das die Gesundheitsversorgung von Transkindern und Jugendlichen verbietet. Das ist nur eines der zahlreichen Gesetze, gegen die das Justizministerium klagt. Es gibt auch Zivilklagen gegen diverse Gesetze. Und da ist es jetzt aber einfach auch eine Frage von Zeit. Das wird jetzt verschiedene Instanzen durchlaufen, je nachdem, welches Bundesgericht zuständig ist, wird das Ergebnis oder so ausfallen. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass das zumindest ein Teil dieser Fälle am Ende vor dem obersten Gerichtshof landen wird. Und der oberste Gerichtshof kann sich ja selber aussuchen, welche Fälle er annimmt. Also er kann auch sagen, nee, ist entschieden, haben wir nichts mit zu tun. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Fall dabei ist, der sich für die rechte Mehrheit dort gut nutzen lässt, um das weiter einzuschränken, ist relativ hoch. Aber das kann auch noch ein paar Jahre dauern. Das heißt, allein ein republikanischer Präsident kann jetzt noch nichts irgendwie landesweit beschließen. Sollten sie aber beispielsweise Mehrheiten im Kongress auch noch bekommen und die Präsidentschaft, dann ist es also auch landesweit vorbei. Da kann man sehr sicher von sein. Dann wird es auch ein landesweites Abtreibungsverbot geben. Muss ich gar nicht irgendwie spekulieren. Das erzählen sie ja in jedes Mikro, was man ihnen hinhält. Aber selbst wenn das nicht passiert, weil Umfragen sehen momentan ja nicht so gut aus für Republikaner.
Wie sind gerade die Zahlen?
Ich sag mal so, die Midterms waren exemplarisch dafür.
Vielleicht zur Erklärung, was sind die Midterms?
Das waren die Zwischenwahlen jetzt. Also 2 Jahre, nachdem der Präsident gewählt wurde, gibt es Zwischenwahlen, wo ein Teil des Senats, ich glaube, es sind immer ein Drittel der Senatssitze, Senatoren haben eine Amtszeit von 6 Jahren und im Repräsentantenhaus gibt es eine Amtszeit von 2 Jahren. Das Repräsentantenhaus ist deutlich größer und der Senat ist deutlich kleiner. Da hat auch jeder Staat gleich viele Senatoren, nämlich 2. Und im Repräsentantenhaus ist es abhängig von Größe und Bevölkerungszahl, wie viele Abgeordnete man hat pro Staat. Jedenfalls wurde gewählt. Das war natürlich die erste Wahl nach Trumps Wahlniederlage 2020. Und die Republikaner haben alles nur auf ihre Anti-Trans, noch nicht mal so sehr Anti-Abtreibung gesetzt, weil sie gemerkt haben, dass das nicht beliebt war. Das Urteil, das das verfassungsmäßig geschützte Recht auf Abtreibung ausgesetzt hat und es ja formell die Entscheidung an die Bundesstaaten in Anführungszeichen zurückgegeben hat, so wurde es ja verkauft, kam, ich glaube, im Juni, also im November wurde gewählt, im Juni kam dieses Urteil. Und spätestens seitdem waren die Umfragewerte der Republikaner deutlich niedrig. Dazu muss man vielleicht kurz zum Kontext sagen, traditionell ist es so, dass alle historischen Faktoren, alle Erfahrungswerte darauf hindeuteten, dass die Demokraten in dieser Wahl eine krachende Niederlage hätten hinlegen sollen, ja? Weil normalerweise sind diese Zwischenwahlen eine Möglichkeit, dem jetzt schon seit 2 Jahren amtierenden Präsidenten Denkzettel zu erteilen. Biden hatte zu dem Zeitpunkt katastrophale Beliebtheitswerte. Das lag unter anderem an der Inflation. Es lag an den Benzinpreisen. Das lag an der Wirtschaftslage. Das sind alles Faktoren, die dafür sprechen, dass die Partei, die den Präsidenten stellt, in den Zwischenwahlen den Karren voll an die Wand fährt. Es war aber nicht so. Tatsächlich haben die Republikaner nicht wie erwartet in der prophezeiten großen roten Welle, die heraufbeschworen wurde, im Übrigen auch von vielen nicht rechten Medien, auch wenn die Umfragen seit Monaten nicht darauf hingewiesen haben, die haben zwar die Mehrheit im Repräsentantenhaus bekommen, knapp, wirklich knapp, aber sie haben sie nicht im Senat gewinnen können. Und Das war ganz, ganz wichtig für Demokraten, weil mit einer Mehrheit im Kongress, in beiden Kammern des Kongresses, hätten die Republikaner eben alles blockieren können, was Biden noch so vorhat. Sie können immer noch viel blockieren, aber nicht so dramatisch wie sonst. Das heißt, die Wahlkämpfe, die sie geführt haben in den letzten 3 Jahren, wo sie ganz viel auf Antitrans gesetzt haben, wo sie quasi alles auf diese ganze, man nennt das so ein bisschen verharmlosend, immer so Kulturkampf-Rhetorik. Ich finde, Kulturkampf ist irgendwie ein schwieriger Begriff, aber mir fällt auch kein besserer ein im Moment. Deswegen sage ich es mit diesem Sternchen. Es geht hier nicht nur um Rhetorik, sondern das hat, wie wir ja gesehen haben, ganz reale Folgen für das Leben von Menschen. Aber sie haben ja keinen anderen Inhalt.
Und es hat nicht so verfangen, wie man sich das gewünscht hat.
Es hat nicht verfangen. Und sie scheinen ja nicht wirklich umzuschwenken. Sie haben jetzt eine Zeit lang versucht, also dann haben Kandidaten ihre Statements zur Abtreibung von ihren Websites gelöscht. Aber da das Internet ja nicht vergisst, hat das wenig geholfen. Man versucht dann irgendwie nicht mehr so richtig über Abtreibung zu reden, weil die Positionen ändern wollen sie ja nicht. Sie wissen halt nur, dass es unbeliebt ist. Aber jetzt hat zum Beispiel Ron DeSantis in Florida ein Abtreibungsverbot nach 6 Wochen unterzeichnet.
Und wie sieht das mit Transrechten aus? Also gibt's da irgendwie eine Besinnung, dass man das Thema nicht zum Wahlkampfthema machen will, oder ist eher das Gegenteil der Fall?
Also ich glaube, auf Bundesebene wird sich das noch ein bisschen zeigen, aber nichts deutet momentan darauf hin. Also Trump hat beispielsweise, und das ist auch so eine fatale Dynamik, weil Trump und DeSantis sich gegenseitig auch so hochjazzen, weil sie ja immer zeigen müssen, dass sie der noch krassere Kulturkämpfer sind. Also DeSantis hatte, nachdem er durch diese Gesetze, die den Bildungssektor massiv eingeschränkt haben, quasi vorgelegt, und dann hat Trump, ich glaube, im Januar nachgezogen und hat irgendwie was Ähnliches vorgelegt und hat auch bei der großen Konferenz der Konservativen, der Conservative Political Action Conference, ist so das jährliche große Treffen Konservativer, dieses Jahr war es in Washington, dort hat Trump ganz hart auch auf die Anti-Trans-Karte gesetzt. Und CPAC ist immer so ein bisschen so eine Art Gradmesser. Wo setzen die jetzt ihre Schwerpunkte? Und wir sehen auch auf Bundesstaatsebene eben, du hast eben gesagt, es sind, ich glaube, die Zahlen schwanken so ein bisschen, je nachdem, was man zählt. Aber das Letzte, was ich gesehen habe, waren 417 Anti-LGBTQ-Gesetze, die eingebracht wurden allein dieses Jahr. Wir haben jetzt den 7. Mai. Und ich glaube, die Zahl ist von Anfang April.
Kann man eigentlich sagen, dass die führenden Köpfe der Demokraten sich entschieden gegen diesen Abbau von Transrechten, gegen diese Einschränkung von Transrechten einsetzen? Oder halten sich da einige auch bedeckt, weil sie denken so, naja, das ist ein Thema, das ist in der Gesamtbevölkerung vielleicht nicht so populär. Wie ist das da eigentlich?
Also es ist schwierig, weil es gab relativ große Hoffnung. Biden hat nämlich als Präsident, ich glaube, eine der ersten Statements, die er gegeben hat, war zu sagen, dass der Schutz von Transrechten mit zu seiner Hauptaufgabe gehört. Die beiden Regierungen hat der Trans-Community ihre Unterstützung ausgesprochen. Sie hat auch einzelne Schritte gemacht, die, ich sage jetzt mal, ambivalent beurteilt wurden. Manche haben gesagt, es ist gut, was ihr macht. Ihr schützt hier zum Beispiel die Teilnahme von Transmenschen am Sport. Wieder andere haben gesagt, ihr lasst aber gleichzeitig auch bestimmte Schlupflöcher für Ausnahmen. Also da gibt es nach wie vor deutlichen Handlungsbedarf, würde ich sagen. Das ist bei weitem nicht genug. Es gab Versuche von Demokraten, erst jüngst wieder im Repräsentantenhaus eine sogenannte Trans Bill of Rights, also Schutz der Menschenrechte von Transpersonen, im Bundesgesetz zu verankern, damit, egal was jetzt einzelne Gerichte beschließen, Transrechte geschützt wurden. Das ist nach wie vor, ich glaube, entweder noch im Komitee oder, also ist noch nicht verabschiedet und wird auch nicht verabschiedet werden mit einer republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus. Und auch im Senat ist das ziemlich aussichtslos. Es gibt einzelne Bundesstaaten, wo Gouverneure und Landesparlamente gerade daran arbeiten oder schon Gesetze verabschiedet haben, um Transflüchtlingen, die aus republikanischen Staaten fliehen, weil dort ihre Menschenrechte so massiv beschnitten werden, denen Zuflucht zu gewähren. Das ist beispielsweise in Washington D.C. so, Massachusetts, Connecticut und Kalifornien arbeiten entweder daran oder sind schon dabei.
Man muss ja sagen, es gibt ja auch durchaus auch Prominente, die ein Transkind haben und auch öffentlich sagen, ich bin deshalb aus Florida weggezogen.
Ich habe im Sommer in Austin Jolene Jones getroffen, eine Transfrau, die seit mehreren Jahren dort gelebt hat mit ihrer Familie. Und sie hatte mir noch gesagt, also das darf ich erzählen, weil sie das auch in dem Interview, was veröffentlicht wurde, erzählt hat. Einen Ausschnitt des Interviews kann man in meinem Kreuz und Flagge Podcast hören, wo sie erzählt von ihrer Kindheit. Sie ist in einem streng religiösen Elternhaus aufgewachsen. Und sie hat halt gesagt, also wenn wir uns in Austin treffen, dann muss das aber noch vor dem und dem Datum sein, weil wir ziehen um, weil wir uns hier nicht mehr sicher fühlen und weil wir Angst haben vor dem, was noch kommt. Weil das ist, glaube ich, vielleicht einer der wichtigsten Schlüsse, die man ziehen sollte aus all dem, was bisher passiert ist. Das ist erst der Anfang. Wir sehen sowohl in der Anti-Trans-Gesetzgebung als auch in der Anti-Abtreibungsgesetzgebung, dass die warnenden Stimmen von Betroffenen der Community, aber auch von Expertinnen und Experten richtig lagen, die gesagt haben, das Ende von Roe, also das Ende des verfassungsmäßig geschützten Rechts auf Abtreibung, war erst der Anfang. Die sind jetzt nicht zufrieden, sondern die Angriffe auf Transpersonen via Gesetzgebung werden ausgebaut. Das bedeutet, dass man jetzt eben auch versucht, die Gesundheitsversorgung von Trans-Erwachsenen einzuschränken. In Florida war die Gesundheitsversorgung von Trans-Erwachsenen ohnehin schon nicht von der staatlichen Gesundheitsversicherung gecovert. Also das musste man selber bezahlen. Und man darf nicht vergessen, ich sage jetzt immer, da wird die Gesundheitsversorgung beschnitten. Was das real heißt, ist, dass jemand zur Detransition gezwungen wird. Und das hat ganz krasse körperliche und psychische Auswirkungen. Die Transpersonen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, dass das für sie gleichbedeutend mit Folter ist, die Vorstellung. Sie haben mir erzählt von Freundinnen und Freunden, die ebenfalls trans sind, die je nachdem, wo sie wohnen, versuchen müssen, Medikamente zu horten, damit sie, falls es zum Verbot kommt, die Zeit überbrücken können, die sie brauchen, wenn sie es sich denn finanziell überhaupt leisten können, um zu fliehen. Das kommt ja auch immer noch dazu, ne? Das ist immer der Grund, warum ich so fuchsig werde, wenn Leute sagen, na ja, das ist halt republikanischer Staat, ist doch egal, lass sie doch machen. Aber wir dürfen nicht vergessen, ich glaube, bei ganz vielen hierzulande ist einfach noch so sehr drin, okay, der Süden ist konservativ und der Norden ist irgendwie liberal oder progressiv und dann lass doch die im Süden so ihr eigenes Ding machen. Aber die Trennung ist nicht Nord-Süd, sondern Stadt-Land. Und das bedeutet, dass es in republikanischen Staaten progressive Hochburgen gibt, die aber unter dieselben Gesetze fallen und die durch die parteiische Ziehung von Wahlbezirksgrenzen, was laut dem obersten Gerichtshof legal ist, zwar wählen gehen können, deren Stimmen aber letzten Endes überhaupt keinen Effekt haben. Deswegen, was wir gerade sehen, ist erst der Anfang. Ich erinnere mich, ich glaube, das war kurz bevor das Anti-Abtreibungsurteil kam, also das Urteil, was das verfassungsmäßig geschützte Recht auf Abtreibung aufgehoben hat vom obersten Gerichtshof. Und ich weiß, es geht hier jetzt eigentlich um den Angriff auf Transrechte, aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass man das nicht voneinander trennen kann. Sind zwei Arme sozusagen ein und desselben politischen Projekts. Die sind verbunden. Die Sprache dieser Gesetze ist ähnlich. Die Bestrafungsmechanismen und die Kontrollmechanismen sind ähnlich. Und damals gab es einen Werbespot, ich weiß nicht mehr, ob es für ein Landesrennen war oder für die Midterms schon, wo Schauspieler eine Szene darstellen. Mutter und Tochter fahren nachts im Auto auf einer dunklen Landstraße, werden angehalten von der Polizei. Polizist oder Highway Patrol leuchtet mit der Taschenlampe der Mutter ins Gesicht und sagt Fahrzeugpapiere und dann leuchtet er dem Mädchen ins Gesicht. Und sie sieht aus, als wäre sie vielleicht so 14, 15. Und sagt, ja, alles okay, was ist denn los? Sie sieht so nervös aus. Und dann versucht die Mutter ihn zu beschwichtigen und sagt, nein, 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 alles gut, alles gut. Und er leuchtet sie weiter an, das Mädchen, und sagt dann, aussteigen. Und dann fängt das Mädchen an zu schreien und wird aus dem Auto gezogen. Und das war damals ja noch, wurde kritisiert, teilweise auch von, nicht von Linken, aber von Zentristen, sage ich mal, als, oh, das ist aber sehr reißerisch.
Also es ging darum, dass die Mutter dann mit der Tochter wahrscheinlich zu einer Abtreibung
genau
fährt.
Und die Bundesstaatsgrenzen überqueren wollte. Also von einem Staat, wo Abtreibung verboten ist, in einen benachbarten Staat, wo Abtreibung erlaubt ist.
Und mittlerweile muss man ja sagen, haben wir ja ganz andere Debatten, ne? Also da wird Leuten geraten, hier dein Menstruationstracker, den solltest du nicht nutzen, wenn du in dem und dem Bundesstaat lebst, weil man könnte vielleicht dann nachweisen, dass du halt schwanger warst.
Da gab es ja auch halt schon einen Fall, wo Facebook-Nachrichten gelesen wurden, wo Mutter und Tochter quasi auch jenseits der Begrenzung eine Abtreibung organisieren wollten. Und es gibt jetzt tatsächlich erste Bemühungen, auch die Reisefreiheit zwischen Bundesstaaten zu begrenzen, wenn es um Abtreibung geht. Ist dann natürlich immer verbunden mit, wie soll das denn überhaupt durchgesetzt werden? Aber das ist ja erstmal nebensächlich, wie das durchgesetzt wird.
Ja, also allein die Angstkulisse, die macht ja schon was mit Menschen.
Die Angst macht was und es bedeutet auch, und deswegen sagt mein Kollege Lukas Hermsmeyer auch völlig zu Recht immer, dass all diese Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, auch immer am Ende zu einem Gespräch über Polizeireform führen. Weil am Ende hängt es dann eben, hängt die Durchsetzung dieser Gesetze, ob jetzt eben die zuständige Polizei beschließt, deinen Laptop mitzunehmen oder dich anzuhalten oder dich dann doch die Grenze überqueren zu lassen, hängt an den einzelnen Polizisten, die du dann vor Ort triffst. Und auch das ist ein Teil dieses großen Puzzlestücks. Vielleicht eine Sache haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Und das ist, glaube ich, vor allem für Leute, die sich vielleicht noch nicht so sehr damit beschäftigt haben. Klar, ich hätte mich selber auch früher damit beschäftigen sollen. Aber ich sag mal so, alleine wenn ihr bereit seid, euch zu informieren, ist das super. Und ich kenne keine einzige Person aus der Trans-Community, die euch irgendwie eine Frage oder weil ihr irgendwas nicht versteht oder so, euch das übel nehmen würde.
Ja, wobei man auch sagen muss, nur weil jemand zur Trans-Community gehört, ist er aber auch nicht verpflichtet, jede Frage zu beantworten.
Genau.
Manchmal möchte man auch einfach seine Ruhe haben.
Ja, deswegen bin ich auch zum Beispiel jetzt hier, weil es ist ja immer die Frage, okay, ich gehöre jetzt nicht zu dieser Community, ich spreche nicht für sie, aber als Ally ist es auch mein Job, bestimmte Informationsarbeit zu übernehmen und die nicht automatisch bei der Community selbst abzuladen. Ja, also Transmenschen sind genauso wenig, deren Job ist es genauso wenig, Cis-Menschen zu erklären, was es jetzt mit dem Trans dann auf sich hat, genauso wenig, wie es Aufgabe von People of Color ist, von schwarzen Personen ist, weißen Menschen zu erklären, was jetzt Rassismus eigentlich ist. Aber ich glaube, das ist was, was auch immer wieder aufkam in Gesprächen aus dem Bekanntenkreis, dass so eine große, irgendwie so eine gefühlte Unsicherheit da ist, gerade bei Leuten, die sich nicht damit auskennen und die dann auch teilweise sagen, sie wissen gar nicht, was sie machen, weil sie wollen nichts falsch machen. Und bisher hat jede Person aus der Trans-Community, mit der ich irgendwie nur annähernd über dieses Thema gesprochen habe, sei es jetzt beruflich oder privat, alle gesagt, frag einfach, wie ich angesprochen werden möchte. Und es wird dir niemand übel nehmen, wenn du Fehler machst, solange du dich einfach dafür entschuldigst und versuchst, es besser zu machen. Aber ein weiterer Punkt, und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, der, glaube ich, wichtig ist, wenn man sich informieren will zum Thema Transrechte und zu rechter Desinformation, was Transrechte angeht und zu rechten Lügenmärchen, die da kursieren, ist, dass man bedenken muss, dass viele rechte Organisationen Namen haben, die gerade was medizinische Geschichten angeht, die
irgendwie so klingen, als würde es um Kinderschutz gehen.
Genau.
Vermeintlich seriös.
Genau.
Die Rechte der Eltern.
Ja, aber auch, die teilweise auch wissenschaftlich klingen, ja. Ich habe mal ein paar Namen rausgesucht von tatsächlichen medizinischen Organisationen, Verbänden, die vertrauenswürdig sind, die im Übrigen auch alle sagen, dass Gender-Affirming Gesundheitsversorgung richtig und wichtig und Best Practice ist. Das sind zum einen die American Medical Association, die American Academy of Pediatrics, die American Academy of Child and Adolescent Psychiatry und die American Psychiatric Association. Alles, was irgendwie so klingt,
aber es nicht ist,
aber Anti-Trans-Zeug verbreitet und sich quasi so versucht einzureihen in diese seriös klingende Anzahl von Namen, googeln und gucken, wer dahinter steckt. Wenn ihr auf was stoßt, was euch ein bisschen seltsam vorkommt, gerade mit dem, was ihr jetzt heute hier gehört habt, wo ihr das Gefühl habt, da tut eine Organisation so, als sei sie irgendwie seriös, aber da kommen irgendwie Erzählungen und Narrative, wo ich jetzt weiß, okay, das ist was, was transfeindlich ist. Es gibt ganz viele Informationsseiten. Wenn ihr einfach nur den Namen googelt und zum Beispiel Antitrans dahinter eingebt, findet ihr ganz viele Berichte darüber, wo nochmal aufgezählt wird, was sind quasi so Vorgruppen von rechten Bewegungen. Einfach auch, um sich selber davor zu schützen, dass man eben auf so rechte Desinformation reinfällt.
Ich finde es extrem wichtig, sich da auch wirklich zu informieren, weil man einfach auch sagen muss, dass gerade auch die USA sehr genau beobachtet werden von der politischen und religiösen Rechten in Deutschland. Es gibt enge personelle Verbindungen, organisationelle Verbindungen. Und man sieht einfach auch, dass Kampagnen, die in den USA verfangen, früher oder später versucht werden zu kopieren. Und ich glaube, das Wichtigste, was man dagegen tun kann, ist einfach auch proaktiv Aufklärung zu betreiben, sich selbst zu informieren, aber auch im eigenen Umfeld proaktiv Bildungsarbeit zu leisten und Menschen beispielsweise darüber aufzuklären, warum das massiv wichtig ist für Kinder, diese Chance einfach zu haben, mehr Zeit zu haben für die eigene Entscheidung, wie sie ihr Leben in Zukunft gestalten möchten. Liebe Annika, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen.
Danke, dass du das Thema beleuchtest. Das war mir eine Herzensangelegenheit und es hat mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte.
Mehr Infos zu allem, worüber wir gesprochen haben, findet ihr in den wahrscheinlich exorbitant riesengroßen Shownotes, wo wir nochmal ganz viel verlinken werden. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt und auch eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl dalasst. So wird der Podcast sichtbarer für andere. Und in den Shownotes findet ihr außerdem auch einen Link zu Annikas letztem Buch, nämlich Amerikas Gotteskrieger. Und es gibt noch eine Ankündigung in eigener Sache. Am 16. Mai spreche ich bei der VHS Löhne über das aktuelle Buch von Pia Lamberti und mir mit dem Titel Gefährlicher Glaube, die radikale Gedankenwelt der Esoterik. Ein Link zum Ticketvorverkauf findet ihr in den Shownotes. Und übrigens, dieser Podcast finanziert sich ausschließlich über Spenden. Diesmal möchte ich ganz besonders Erik, Tobias, Roland und Julia für ihre Überweisung danken. Aber natürlich auch allen anderen, die das Denkangebot langfristig oder auch kurzfristig unterstützen. Infos dazu, wie ihr spenden könnt, findet ihr auf denkangebot.org oder in den Shownotes. Und damit bleibt mir nur zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.